Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich war heute ein bisschen versucht, über das Evangelium zu predigen. Da kann man ganz viel dazu sagen. Nicht nur, warum eine Frau ein Hindernisgrund ist, zu einer Feier zu gehen. Können Sie ja sogar mitbringen. Vielleicht ist am Ende die Frau ja in der Hochzeitsfeier zugegen und der Mann nicht. Ne? Naja, der Predigttext für heute ist aber der Text, den wir zuerst gehört haben. Die Epistellesung. Der Text im Epheserbrief, den Paulus an die Christen in Ephesus schreibt. Und den haben wir einmal gehört. Ich glaube, bei Paulus Texten schadet es manchmal nicht, ihn zweimal zu hören. Und ich lese ihn nochmal vor in der Übersetzung der Basisbibel. Manches klingt dann nochmal ein bisschen anders als im Luthertext, wie wir ihn zuerst gehört haben. Jesus kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und so wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Amen. Mir geht eine Liedstrophe durch den Kopf aus dem Lied, das kennen bestimmt viele. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. In der dritten Strophe heißt es dann: Lass aus Freunden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein. Lass aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, dann geht's wieder los. Ist das mit den Fremden und den Freunden, die, die in der Nähe sind und die, die fern sind? Wer mir nahe ist, wer meine Freunde sind, das kann ich noch so halbwegs benennen, auch wo da die Grenzen sicher fließend sind. Schwieriger fällt mir fast zu bestimmen, wer mir fremd ist. Und ich stelle mir die Frage, was macht Menschen eigentlich fremd? Fremde kenne ich eigentlich gar nicht. Das ist so die einfachste Herangehensweise, die einfachste Erklärung. Aber Fremde sind manchmal auch welche, die ich einfach nicht verstehe. Manchmal sind mir die Gedanken fremd. Oder Fremde sind auch manchmal welche, die aus einer Gruppe herausfallen. Die nicht so eins zu eins einfach sofort reinpassen. In einer reinen Gruppe aus Frauen kann ein Mann schon mal fremd wirken. Wenn ein Merkmal anders ist als bei den anderen, dann kann das fremd wirken. Menschen, auch die eine andere Sprache sprechen, oder anders aussehen, oder die sich anders verhalten, anders kleiden oder anders essen. Eine Vegetarierin kann sich an den Grillabend ganz schön fremd fühlen. Menschen aus der Ferne und Menschen aus der Nähe, so schreibt Paulus an die Menschen in Ephesus. Die Menschen in Ephesus, sagt er, der Paulus interessanterweise, ihr seid eher die Fremden. Das würde Paulus uns wahrscheinlich auch zu sprechen, weil die, die nahe sind, das sind für Paulus die, die die jüdische Tradition in sich tragen, die vertraut sind mit Speisevorschriften, Verhaltensnormen, mit jüdischen Ritualen und Traditionen. Das sind die Menschen aus der Nähe. Und die Menschen aus der Ferne sind für Paulus hier die, die zum christlichen Glauben gefunden haben, ohne dass sie vorher viel Kontakt oder engen Kontakt mit dem Judentum hatten, mit den Traditionen, in denen Jesus verwurzelt war. Denen sind manche Regeln sehr fremd. Und gerade auch die jüdische Beschneidung war denen eher suspekt. Ich glaube, diese Unterscheidung, die Paulus macht, die ist uns heute eigentlich ganz geläufig. Auch wir kennen hier in der Menschen in unserer Gemeinde und Gegend, und wenn ich hier so in die Runde gucke, sehe ich hauptsächlich Menschen, die von sich durchaus sagen können, ja, so mit Gottesdienst und Kirchgemeinde habe ich so meine Erfahrung, ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich weiß, wann ich im Gottesdienst aufstehe, was ein Gesangbuch ist und so weiter. Ne? Damals, wie heute, gibt es auch Menschen, die sind fasziniert von Jesus und sind aber überhaupt nicht vertraut mit unseren Ritualen in der Kirche, in der Religion, im Gottesdienst. Jesus selbst war Jude. Ihm folgten Menschen aus dem Judentum, ebenfalls auch darüber hinaus. Und besonders in Ephesus war das der Fall. Das war weit weg von Jerusalem im heutigen Griechenland. Und da war die Mehrheit der christlichen Gemeinde nicht jüdisch. Wenn aber doch Jesus ein Jude war und die Bewegung sich von Jerusalem aus in die Welt verbreitet hat, so stellte sich für viele junge Christen oder Christen der jungchristlichen Gemeinde die Frage, ist es dann notwendig, sagen, wenn man Christ sein will, Jesus nachfolgen will, auch in die jüdischen Traditionen hineinzuwachsen? Also sich auch jüdische Gesetze und Riten zu eigen zu machen. Was ist mit den Speisegeboten zum Beispiel? Oder der Beschneidung? Muss ich beschnitten sein, um dazuzugehören? Menschen, die dem Judentum nahestanden und Menschen, die dem Judentum sehr fern waren, kamen hier zusammen. Wie sollte Gemeinde damit umgehen? Für die einen hatten die jüdischen Regeln hohen Stellenwert, für die anderen waren sie völlig egal. Das führt natürlich zu Spannungen. Paulus sagt den Leuten hier, Jesus kam nicht nur für die Menschen in Israel, sondern für alle. Und das heißt, die Unterschiede, die ihr hier aufmacht, die sind für Jesus nicht so entscheidend. Wer ihm folgt, gehört dazu, egal wer das ist. Jesus selbst saß immer mit anderen Menschen zusammen, unterhielt sich mit völlig Fremden oder kehrte bei den Menschen ein, die in der Gesellschaft nicht so gut angesehen waren. Wer zu ihm kam, wer ihm zuhörte und ihm folgte, war willkommen. Es gibt also auch in den christlichen Gemeinden, sagt Paulus, keinen Unterschied. Ganz deutlich schreibt es hier, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide in ein und denselben Geist den Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde, ihr da in Ephesus, die ihr vom Judentum nicht so viel Ahnung habt. Ihr hier in Großgrabe, die ihr vom Judentum, naja, auch eher die Außenperspektive habt. Ihr seid nicht Fremde, sondern ihr seid Mitbürger. Ihr seid nicht nur hier Gäste, sondern ihr wohnt hier, seid Mitglieder der Hausgemeinschaft Gottes. Die Unterscheidung in Ferne und Nahe ist nichtig. Alle gehören dazu, die dazu gehören möchten. Diese Gemeinschaft ist gegründet auf den Glauben an Jesus Christus, nicht auf Speisevorschriften oder andere Unterschiede. Das Reich Gottes, das lese ich hier hinaus, das Jesus verkündet, ist immer inklusiv. Es kennt keine nationalen und kulturellen Mauern. Es grenzt niemanden aus, es ist global und verbindend. Ich kann mir vorstellen, dass das damals in der Praxis trotzdem schwer war. Wenn die einen gerne Schweinefleisch essen und die anderen sich das überhaupt nicht vorstellen können, kann das bei den gemeinsamen Mahlzeiten schnell schwierig werden. Dann sitzen am Ende doch vielleicht die einen an dem einen Tisch und die anderen an dem anderen Tisch. Und sicherlich konnten das auch nicht alle einfach so schlucken und akzeptieren, dass die jüdische Beschneidung als Ritus keine Bedeutung mehr haben sollte. Die alten Traditionen aus der jüdischen Religion sind dem einen oder der anderen wahrscheinlich sehr wichtig gewesen. So wie mir auch viele christliche Traditionen sehr wichtig sind. Fällt mir schwer, die einfach loszulassen, wenn jemand kommt und sagt, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Und ich denke, diese Spannungen, die sind uns ja heute genauso bekannt. Wir haben in unseren Gottesdiensten viele Regeln und Gepflogenheiten, die fremd wirken, wenn jemand sie zum ersten Mal erlebt. Das fällt den damit Vertrauten oft gar nicht so auf. Wer Gottesdienst unerfahren ist, ist oft genug verwirrt, wenn die Gemeinde plötzlich laut und auswendig spricht oder singt. Viele bleiben dann einfach stumm. Manche blättern auch in ihrem Gesangbuch hilfesuchend, finden nicht so schnell die passende Stelle und wissen nicht so richtig, was hier passiert. Es gibt Versuche, so Menschen mit hineinzunehmen, offen zu sein. Wenn ich irgendwo neu bin, freue ich mich, wenn mich jemand persönlich begrüßt oder sich auch nach mir erkundigt. Dann spüre ich, ich bin willkommen. Im Lichtblick-Gottesdienst hier in Großgrabe wird immer in die Runde gefragt, ob jemand das erste Mal da ist. Das ist so ein Versuch, Menschen wirklich willkommen zu heißen. Und gestern haben sich hier in Großgrabe im Rahmen des Visionsprozesses ganz viele Menschen Gedanken gemacht, wie die Kirchgemeinde in 10 Jahren aussehen soll. Und da war eine breite Gemeinschaft da von Leuten, die gesagt haben, ja, uns ist es allen wichtig, dass wir offen sind, dass wir zugänglich sind, andockfähig. Offen sein für Menschen, das ist eine Vision, das soll auf jeden Fall da rein, das ist ein Teil unserer Identität. Alle sind willkommen. Und ich denke dann so manchmal bei mir selbst, das ist gar nicht so leicht umzusetzen. Es ist ja schon auch leicht gesagt, jeder ist willkommen. So. Denn unausgesprochen ist diese Offenheit doch oft verbunden mit einem großen Wenn. Oft setzen wir doch unausgesprochen voraus, dass sich Menschen an uns und unsere Tradition anzupassen haben, wenn sie bei uns heimisch werden wollen. Und die sind keineswegs immer niederschwellig. In unserem Land, in unserer Gemeinde, in den Gottesdiensten, ihr seid willkommen, wenn ihr so werdet wie wir. Die Jugend zum Beispiel ist willkommen, wenn sie unsere Formate lieben lernt. Müssen wir ihr nur nahe bringen. Offenheit zu leben ist viel herausfordernder als das, denke ich. Denn Offenheit zu leben setzt voraus, bereit zu sein, sich von den Dazukommenden selbst auch verändern zu lassen. Wenn wir Menschen integrieren wollen, mit hineinnehmen wollen, ist das nie nur eine Einbahnstraße. Ein Mensch, der zu uns kommt, der verändert sich nicht nur selbst, wenn er sich hier einfügt, sondern der verändert auch uns als Gemeinschaft. Es passiert nie nur so, dass eine Seite sich anpasst und die andere nicht. Integration ist ein beiderseitiges Aufeinanderzugehen. Und das könnte dazu führen, dass ich aus meiner Komfortzone muss, wenn ich offen sein möchte. Im Predigttext ist davon die Rede, dass Menschen bei uns nicht nur Gäste sein sollen, sondern Mitbürger, Gottes Hausgenossen. Wenn ich einen neuen Mitbewohner habe, dann wird es meinen Alltag verändern. Egal, ob ich in einer WG wohne von Studenten oder ob ich ein Kind zur Welt krieg. Es verändert meinen Alltag. Will ich offen sein, Fremde willkommen zu heißen, muss ich also bereit sein, mich selbst zu bewegen. Und da komme ich natürlich an einen ganz wichtigen Punkt. Beweglichkeit darf nicht Beliebigkeit heißen. Auch das war ein Punkt, der kam gestern zur Sprache. Wenn ich offen sein will für andere, muss ich mir klar machen, was meine unverrückbaren Grundwerte sind, was mein Fundament ist. Ich glaube, die Flüchtlingskrise 2015, die hat nicht ohne Grund zu so viel Verunsicherung geführt. Ich glaube, weil sie auch gezeigt hat, dass viele Menschen sich gar nicht so klar sind, wo sie eigentlich selber stehen, an was sie glauben, welche Grundwerte sie haben. Und dann, wenn man gerade einem Moslem gegenübersteht, hat man oftmals Menschen vor Augen oder sich gegenüber, die das scheinbar ziemlich genau wissen. ein bisschen auch Ausdruck dieser Schwammigkeit, die in unserer Gesellschaft auch da ist. So eine gewisse Ziellosigkeit, Bindungsangst. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, schreibt Paulus, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Die Grundlage unseres Glaubens ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, sodass ihr wächst zu einem heiligen Tempel, der dem Herrn gehört. Jesus bleibt das Fundament. Als Kirchgemeinde heißt das, sollen wir ihm und seiner Liebe immer entsprechen, egal wo wir uns hinentwickeln. Gleichzeitig offen sein für die aus der Ferne und die aus der Nähe. Ich habe gestern für mich nach einer Formulierung gesucht, wie ich das für uns als Kirchgemeinde formulieren würde. Ein Versuch könnte lauten, ich wünsche mir, dass Kirchgemeinde wandelbar in den Formen ist und gleichzeitig unbeirrbar in Jesus Christus verwurzelt. Ich habe ein konkretes Beispiel. Seit einiger Zeit überlegt das Kindergottesdienst-Team, die sind nur größtenteils draußen, Sandra ist hier, und auch der Kirchenvorstand mittlerweile darüber nach, wie wir den Kindern mehr Teilhabe am Abendmahl ermöglichen können. In der Regel werden die Kinder, so wie heute, relativ am Anfang des Gottesdienstes in den Kindergottesdienst geschickt. Beim Abendmahl sind sie dann nicht dabei. Dass die Kinder vor dem Abendmahl wiederkommen, das ist zwar denkbar, aber da sagt das Kindergottesdienstteam, das ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Das reißt die Kinder aus dem Spiel. Im Winter ist das mit Anhosen und sonst was auch sehr aufwendig. Und man ist dann immer unter Zeitdruck. Ist also nicht so günstig umzusetzen. Also fragte mich Sandra im Namen des Teams, ob wir das Abendmahl nicht mal vor die Predigt ziehen können. Am Anfang des Gottesdienstes, wo die Kinder noch mit dabei sind. Und ich muss zugeben, dass mich dieser Vorschlag völlig irritiert hat. Das schien mir so völlig abwegig. Auf diesen Gedanken bin ich noch nie gekommen. Da hat man nur Theologie studiert und sonst was und den Sinn und den Zweck der Gottesdienstliturgie und des Ablaufes in sich aufgesogen. Die Grundstruktur des Gottesdienstes ist ein über die Jahrtausende etabliertes System. Das ist durchdacht und das hat auch seinen Sinn. Es ist mir schwergefallen, darüber ernsthaft nachzudenken. Und ich habe ein bisschen Zeit dazu auch gebraucht. Bekennen muss ich natürlich freilich auch als Theologe, es steht nirgendwo in der Bibel, dass erst die Predigt kommt und dann das Abendmahl. Meist feiern wir das Abendmahl ja auch eher vormittags statt am Abend. Die Frage aber stellt sich also hier letztlich wie bei allen, wie bei vielen Dingen, was ist also der Kern der christlichen Gemeinschaft und über was können wir reden? Was können wir im Zweifelsfall auch aufgeben? Was sind mir liebe kirchliche Traditionen, die ihren Wert haben, die ich vielleicht auch nicht vorschnell über Bord werfen will, aber die ich mit hineinnehmen kann in so einen Abwägungsprozess? Zum Beispiel, wenn Sie den Weg zur Beteiligung von Kindern im Gottesdienst am Abendmahl hier in Großgrabe verstellen. Der Kirchenvorstand ist da viel beweglicher als ich. Das merkt man, die sind hier schon ein bisschen länger in der Gemeinde unterwegs. Der hat nicht so viel Zeit gebraucht. Im August werden wir das einfach mal ausprobieren. Dass wir das Abendmahl erst feiern und dann gibt's die Predigt im Anschluss. Und wir werden sehen, was das mit uns macht. Ich vermute, es wird kein Blitz vom Himmel kommen. Vielleicht ein Schmunzeln. Ich möchte, also es ist, glaube ich, ein Beispiel, wo mir das so deutlich wird, wo mir selbst das so deutlich wird, wie ich doch manchmal auch so an Traditionen hänge oder sozusagen, wo so eine Gedankenblockade da ist und wie toll das und bereichernd das ja auch sein kann, wenn es Leute gibt, die also nicht meine Gedankenblockaden kennen und mir helfen, da einfach mal drüber hinauszudenken. Aber das fordert auch einiges von uns. Von mir in dem Fall. Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt den Bogen noch mal ein bisschen weiter spannen, der von diesem Predigtext ausgeht. Bisschen über den Tellerrand schauen. Denn der Predigttext hat nicht nur eine Dimension in die Kirchgemeinde, sondern auch eine gesellschaftliche Dimension. Und die liegt mir heute natürlich auch nahe. Schließlich wird heute gewählt. Und die Wahlen dieses Jahr werden wie selten zuvor von vielen als eine wegweisende Richtungsentscheidung wahrgenommen. Und auch hier, sage ich, gilt das, was Paulus über Jesus sagt und was unsere Grundlage ist. Ob ich aus Israel komme oder aus Gaza, aus Deutschland, aus Afghanistan oder Marokko, was ich esse und mit welcher Hand ich schreibe, welche Augenfarbe oder Haarfarbe ich habe, ob ich Orgelmusik mag oder lieber Band, Paul Gerhardt oder Heavy Metal. Alle diese Unterschiede, die wir Menschen machen, sind für Gott nicht entscheidend. Das lehrt und das lebt Jesus. Offenheit leben, sich eigener Grundwerte versichern, Menschen mit hineinnehmen, nicht nur als Gäste, sondern als Hausgenossen Gottes. In der Nachfolge Jesus sind wir immer Brückenbauer, keine Mauerbauer. Wenn Gruppen und Einzelne sich abgrenzen, sind wir als Christen die, die über den Tellerrand schauen, die das Verbindende sehen und stärken. Jesus ist nicht der Interessenvertreter nur einer ausgewählten Gruppe gewesen. Und wir sollten das also auch nicht sein. Das heißt auch, die Not der Menschen in der Welt darf uns nicht egal sein. Wir sollten uns davor nicht abschotten, nur eine nationale Perspektive vor Augen haben, sondern immer unsere Verantwortung sehen und unseren Beitrag, den wir auch in der Welt leisten können. Lass den Egoismus den Gottlosen, denn Gottes Reich hat eine globale Perspektive. Eine, die alle Völker und Menschen einschließt. Jesus kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Heute ist Wahl und es wird gewählt, wer vor Ort und im internationalen Kontext in unseren Namen Verantwortung übernehmen soll. Wir haben die Wahl, welcher Geist in Europa wählen soll. Und ich bitte euch, tragt dazu bei, dass es ein christlicher ist. Amen.